Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
Was trinkst du jetzt?
Kimmerud Gin aus Norwegen mit Limettenscheiben und Eiswürfeln.
Unglaublich.
Was stand da?
Ja, Donnerstag, der 15.10.2020. Ja, in 3 Minuten 20 Uhr, wenn ich auf die Uhr gucke, und mitten in der gefühlt oder eigentlich schon bestätigten zweiten Welle der Covid-19-Pandemie begrüße ich mit mir im virtuellen Remote-Podcast-Studio eures Daily of the Month, Monika Dimitrakopoulos, Graz. Hallo Monika, schön, dass du da bist.
Hallo Chris.
Und frisch erholt zurück aus dem Urlaub, mein Co-Host Joshua Baker. Hallo.
Hallo. Grüß euch.
Hallo Joshua.
Schön. Gut, kurze Fußnote. Dies ist die Folge 12. Und wer unseren Markennamen parat hat, der kann vielleicht erknobeln, was das für uns bedeutet. Stichwort heftige Jubelei. Richtig popichtig. Wir sind stolze Eltern eines knuffigen, einjährigen Podcasts, der mittlerweile sogar auf 6 Beinen stehen kann. Das vielleicht schon mal vorab.
Yeah.
Gratulation. Und
danke. Wer will von den Hörern, kann jetzt auch gerne ein Ständchen singen und wir denken uns das jetzt einfach im Moment. Das wird jetzt diesmal nicht eingespielt. Bin ich gespannt. Ja, kommen wir zum Thema. In der letzten Folge sprachen wir mit unseren Experten Markus und Katrin über Entscheidungsfindungen in Gruppen und alternativen Herangehensweisen, wie man so eine gewisse Augenhöhe, Kultur und Effizienz bei Entscheidungen hinkriegt und so eine Kultur oder auch Organisationsform, also beispielsweise Katrin hat uns ja viel vom Thema Soziokratie erzählt, das kommt nun mal nicht so einfach per oder durch so ein bezauberndes Genie-Zauberzwinkern. Denn da braucht es meist diesen oft titulierten Change-Prozess oder auch einfach nur Change. Monika, ich schätze, dein Mann würde es Alaihi nennen oder ganz hip vielleicht der Begriff Transformation. Es geht um Veränderung. Und da haben wir uns auch schon so eine zentrale Leitfrage ausgedacht im Vorgespräch, aber ich glaube, ich halte die noch ein bisschen zurück. Das würde ich eher dir gleich überlassen nach der Vorstellungsrunde und dazu würde ich jetzt glatt mal das Mikro rüberschmeißen ins Frankenberger Viertel zum Joshua.
Ja, hallo und willkommen, Monika. Wir freuen uns hier bei unserem Jubiläum, dass du hier bei uns da bist. Und das wird Change Management, ja, das ist auch der Hip-Begriff für heutzutage. Könntest du uns bitte dich vorstellen? Wir haben normalerweise Gäste von uns stellen es sich vor mit einem Lied. Ja, und vielleicht hättest du heute Abend für uns etwas anderes. Erzähl mal bitte.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier die Gelegenheit habe, mit euch zu plaudern über das Thema Change und Veränderungen. Und ja, ich bin Monika und bin jetzt seit über 20 Jahren als Beraterin und Coach tätig und begleite Führungskräfte und Teams bei Veränderungsprozessen. Und ihr habt mich ja gefragt, ob ich da eben ein Lied habe. Da habe ich keins gefunden, aber ich habe ein Bild oder eine Metapher gefunden, die ganz häufig in diesem Zusammenhang genutzt wird von Organisationen. Das ist diese Metapher des Berges. Ich hatte einen Kunden und der hat einen großen Veränderungsprozess vor seiner Mannschaft kundgetan und hat eben so, ja, so eine Rede geschwungen und gesagt, so, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, jetzt wird's ja ernst und wir haben uns was Großes vorgenommen und stellt euch vor, Wir haben jetzt wirklich was vor uns. Wir können uns das wie mit einem gemeinsamen Besteigen eines Berges vorstellen. Und wir müssen quasi alle überlegen, wie wir an dieses Ziel, also an die Spitze dieses Berges gelangen. Und das ist so ein Bild, das ganz häufig genutzt wird, das ist sozusagen, dass man glaubt, bei Veränderungen geht es darum, so einen Berg zu erklimmen. Und das ist eine Metapher, die aus meiner Erfahrung heraus nicht ganz stimmig ist, weil Change ist nicht wie ein Berg zu erklimmen, sondern Change ist in der Regel etwas Komplexes. Und deswegen würde ich sagen, würde die Metapher eines Mobile besser passen. Ja, also bei einem Mobile haben wir unterschiedliche Elemente und die könnten die Kollegen und Kolleginnen einer Organisation repräsentieren. Und wenn man was verändert am Mobile, wenn man irgendwo anstupst, dann hat es meistens Auswirkungen auf das Gesamte. Und ich finde die zwei Bilder recht gut, weil sie einfach deutlich machen, was Change ist und was er nicht ist.
Okay. Das bringt uns ja vielleicht auch schon ein wenig in die Richtung von dem, was wir uns als Leitfragen genommen haben. Also was ich mir zumindest notiert habe. Hast du es für dich noch präsent, wie wir es versucht haben zusammenzufassen? Ansonsten kann ich es gerne ablesen von meinem Speaker hier.
Ja. Wir hatten gesagt, wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Veränderungen in Organisationen gelingen, dass die erfolgreich sind. Mhm. Und woran scheitert es häufig?
Genau, also so ein bisschen kommen wir an der Bergspitze. Ah nee, warte, wir wollten das Bild nicht benutzen, ne? Oder Gletscherspalte oder so. Wie machen wir das denn beim Mobile, wenn das Mobile kaputt geht? Okay. Okay, also die Frage werde ich mir auf jeden Fall über das ganze Gespräch immer mal wieder hier zur Seite legen und mal gucken, ob wir denn am Ende des Gesprächs da gute Antworten drauf gefunden haben. Ich komme dann darauf zurück. Vielleicht auch drauf zurückkommen. Jetzt hast du zwar unser schönes Set-the-Stage-Spiel schön gechanged, indem du deine Bildmetapher mitgebracht hast, was ich auch aber eigentlich ganz cool fand, weil genau das ist es ja, dass Leute, die dazukommen, einen auf einmal zum Umdenken bringen. Ich hatte aber überlegt mit dem Joshua, dass wir noch ein kleines Spiel draus machen. Unsere Playlist in Spotify wollen wir ja trotzdem füttern, dass wir einfach trotzdem was zu der Bergmetapher uns überlegen an Songs. Ich könnte auch schon einen raushauen, Marvin Gaye und Tammy Terrell mit Ain't No Mountain High.
Schöner,
schmalziger Song. Hast du auch was auf Lager, Joshua? Und hätte ich es gewusst, dann hätte ich was mit Mobile gesucht, aber nein.
Ja, es tut mir leid, ich komme momentan nicht drauf.
Wir gucken mal im Verlauf der Folge vielleicht. Ja, lasst uns vielleicht mal beginnen. Und ich finde es immer gut, wenn er so ein bisschen die Basis stellt. Und jetzt haben wir schon diesen Begriff Change in den Raum geworfen. Und was ist denn das überhaupt, Monika? Also ist es jetzt, also ab wann ist es wirklich ein Change und ab wann ist es irgendwie, was weiß ich, also der Veggie-Tag in der Kantine ist jetzt nicht unbedingt das große Change-Projekt oder einfach nur ein neues Tool oder ein neues Wiki hinsetzen. Ab wann beginnt für dich ein Change eigentlich?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich finde gar nicht so einfach zu beantworten, weil in Organisationen ständig von Change und Veränderungen gesprochen wird. Ja, und ich finde, man kann schon eine Unterscheidung machen in der Weise, dass wir sagen, ein Change ist wirklich eine einschneidende Veränderung, ja, wo es darum geht, an einer relevanten Stelle, sei es an den Strukturen, sei es an den Prozessen oder vielleicht sogar am Geschäftsmodell was zu verändern. Wenn es, wie du sagst, darum geht, dass man, weiß ich nicht, die Menüs in der Kantine von 3 auf 4 erweitert, dann würde ich sagen, müssen wir nicht von Change sprechen. Also es gibt viele kleine Veränderungsvorhaben, klar. Aber wenn ich jetzt meiner Rolle als Beraterin und Coach spreche, dann meine ich schon die größeren, die auch wirklich ein Umlernen und ein Umdenken erfordern.
Mhm. Und Monika, eine kurze Frage. Du bist jetzt Beraterin seit 20 Jahren in diesem Feld. Der Begriff jetzt Change Management oder Transformation wird immer in meinen Augen immer mehr benutzt. Gibt es mehr Firmen in die letzte Zeit, die Hilfe brauchen oder Change durchführen wollen?
Hat der Change quasi gechanged?
Ich glaube nicht, dass der Bedarf größer geworden ist, aber dass man schneller mal das etwas eine Ebene höher hebt, als es vielleicht wirklich notwendig ist. Und dass man diese Begriffe, ich finde, im Moment hat man ja den Begriff Transformation, das ist im Moment das, wie man zu Change sagt, sind so ein bisschen Moden auch, wie man das beschreibt, was man tut. Ja.
Okay.
Und Veränderungsprozesse begleiten, das klingt vielleicht nicht so schick wie Transformationen und vielleicht noch agil zu begleiten.
Mhm.
Ja, das hat sich geändert, aber ich finde, der Bedarf an Begleitung, der ist nicht weniger geworden, vielleicht ein bisschen mehr, aber würde ich eher sagen, ist konstant.
Ja. Wäre ja auch interessant, mal zu beleuchten, wie sowas überhaupt beginnt. Also zum einen fände ich es mal interessant, über die Zielsetzung zu reden, aber vorher auch die Frage, bevor jemand wie beispielsweise du ins Spiel kommst oder ein Unternehmen sagt, so jetzt müssen wir aber mal einen Change machen oder wie entsteht das? Und also auch ganz klassisch die Frage, muss es immer top-down eigentlich etwas sein, was losgetreten wird? Oder kann es auch von unten, von der Belegschaft, von, ich sag mal, nicht nur den Management-Leuten ausgehen in einer Firma?
Naja, ich glaube, das hängt ein bisschen von der Organisation ab und von der Kultur, ja, ob auch bottom-up was an Veränderungen angestoßen werden kann und dann auch wirklich verfolgt wird. Weil anstoßen kann man es ja, aber ob es verfolgt wird, ist nochmal eine andere Frage. Und ich erlebe es in meinen Projekten schon so, dass es in der Regel ein Top-Down-Prozess ist. Und das heißt aber nicht, dass nicht alle Ebenen mit einbezogen werden. Aber du fragtest nach dem Start. Das heißt, der Initiator ist und ich finde, sollte auch die oberste Führungsetage sein. Ja, also die muss im Grunde genommen feststellen, welches Problem sie hat, die Organisation, und dann sagt man, jetzt brauchen wir einen Change. Also es braucht schon ein Problem. Also es wäre ganz gut, wenn es zu lösen gibt.
Okay. Und das könnte auch ein Problem, das in der Zukunft auftreten könnte erst, oder?
Ja. Naja, also wenn Organisationen gut in den Markt hineinhören und gelernt haben, den Markt gut zu beobachten, dann sind die in der Regel schon auch proaktiv, ja? Also dann setzen die Veränderungsmaßnahmen, sei es das Geschäftsmodell zu verändern oder die Strategie beispielsweise im Vertrieb oder was auch immer zu verändern, weil sie merken, da verändert sich was am Markt. Ja.
Ja.
Also das sollte so sein. Es gibt natürlich schon, und das ist auch ein interessanter Punkt, oft Veränderungsdruck aus dem Innen heraus, aus der Organisation heraus, weil man merkt, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Ja.
Okay. Mhm.
Ja, also, und da kann man, ja, also es sind meistens unterschiedliche Anlässe. Und die Herausforderung ist, einen internen Anlass nicht nur als internen Anlass zu bearbeiten, sondern den in Kontakt mit dem Markt zu bringen, weil sonst beschäftigen wir uns mit uns selber.
Okay. Also das heißt, wir brauchen einen Impuls vom Draußen oder Feedback vom Draußen, dass das richtige Problem, dass wir versuchen, das richtige Problem to change, ja, eine Lösung zu finden.
Genau.
Wobei ich glaube ich schon denke, ich meine, wenn der Impuls halt berechtigt ist, oder ich meine, wir werden bestimmt noch später noch mal den Namen Kotter irgendwann hören, das ist ja so einer der Päpste im Change-Bereich, der spricht ja immer von der Urgency, die ein Change braucht, damit da überhaupt was passieren kann, ne? Also eine gewisse eine Urgency beispielsweise dadurch, dass das Unternehmen in eine Krise kommt oder so. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn es einem Unternehmen eigentlich halt gut geht, das dann vielleicht auch gar nicht mehr so stark lauscht. Da gibt's so ganz klassisch, glaube ich, wird da auch oft die Story von IBM erzählt, die halt damals zu der Zeit, wo Computer noch aussahen wie Kühlschränke, irgendwie ja so der führende Anbieter war und ganz lange sich einfach nicht drum geschert hat, was in der Zukunft passiert, und dann irgendwann ziemlich abgehängt dastanden, weil sie sich halt nur noch komplett um sich selber gedreht haben und zu spät vielleicht mal überlegt haben, ob man da eine Veränderung in Gang setzen muss. Treten denn deine Kunden an dich ran oder aus welchen Anlässen? Das können wir ja auch mal ein bisschen konkret machen. Also wann kommt jemand auf die Idee, die Monika zu bestellen, und was sind das dann für Dinge, die du da bewerkstelligen sollst? Was sind so die Zielstellungen?
Ja, auch das ist natürlich total unterschiedlich, aber beispielsweise, wenn es um Organisationen geht, die am Markt tatsächlich Einbrüche haben, ja, dann ist es ein häufiger Anlass. So, unsere Märkte brechen zusammen oder die Umsatzzahlen gehen zurück. Ja, wir müssen was ändern. Mhm. Es kann ein Grund sein. Es kann aber auch ein Grund sein, dass in einem Bereich ein Thema auftaucht, ja, das mit einem anderen Bereich zu tun hat. Das heißt, dass man sozusagen, dass ich geholt werde, wenn es darum geht, diese bereichsübergreifende Zusammenarbeit besser auszubauen und dadurch dann auch effektiver zu werden. Also es muss nicht immer dieser riesen organisationale Veränderungsprozess sein, sondern es kann auch in der Organisation wirklich ein Bedarf sein. Ja, also bis hin zu Konflikten, ja, die zwischen Abteilungen auftreten, ja. Und wo ich dann natürlich schon schauen kann, ist es ein Konflikt, der mit den Menschen zu tun hat, oder ist es etwas, was die Menschen stellvertretend für die Organisation austragen, weil da irgendwas nicht gut läuft.
Und was ist dann deine Vorgehensweise?
Ja.
Du wirst angerufen und dann kommst du rein und vielleicht erzählen sie, Umsatzumbruch, oder dann wie findest du das Problem aus oder tiefer rein, ja? Das kann auch Symptome sein vom etwas anders, wie du gerade gesagt hast, ja.
Ja, genau. Ja, also ich finde, das ist so, da taste ich mich auch so ein bisschen ran, ja. Also es kommt ein Kunde auf mich zu, eine Organisation, sagt, wir haben das und das Problem und wir wollen das und das machen. Häufig haben die schon einen Lösungsvorschlag in der Tasche. Es kann auch sein, dass sie sagen, wir wissen nicht, was wir machen. Aber ich erlebe schon häufig, dass sie schon eine Idee haben, wie sie das Problem lösen möchten. Und da bin ich dann schon etwas wach, weil ich mir denke, da muss ich nochmal hinschauen. Ja, ich bin ja systemische Organisationsentwicklung und achte stark auf das, was das System selber auch überhaupt wahrnimmt, wo vielleicht blinde Flecken sind, wo sie selber nicht hinschauen. Und da schaue ich gleich zu Beginn in den ersten Gesprächen, also in der Auftragsklärung, nochmal hinter die Frage und sage so, was ist denn das Problem hinter dem Problem? Und was wollt ihr denn dadurch wirklich lösen? Also was soll anders werden? Also ich unterstütze sozusagen meine Kunden gleich zu Beginn nochmal wirklich scharf zu ziehen, was das Thema ist, um das es geht. Und da kann schon sein, dass man relativ früh feststellt, dass es vielleicht ein bisschen größerer Umfang an Veränderungen wird, als das, was sie ursprünglich gedacht haben. Weil es gibt schon Organisationen, die sagen, okay, wir müssen jetzt mal eine große Veranstaltung machen, alle zusammenholen und dann müssen wir den Change verkünden, den wir vorhaben. Und Monika, komm doch dazu und hilf uns jetzt, so einen tollen Tag zu machen, dass die Leute dann heimgehen und zurück an ihre Arbeit und dass es dann klappt.
Okay.
Das ist dann eine Idealvorstellung, die aber in der Regel nicht so
okay. Kann es denn eigentlich auch mal komplett andersrum laufen, dass jemand auf dich zukommt und sagt so, wir müssen unbedingt hier den und den Veränderungsprozess antreten und nach näherer Betrachtung oder Beratung stellt man fest, nee, eigentlich müsst ihr das gar nicht ändern oder das würde ich gar nicht anders machen?
Ja, vielleicht in Teilen kommt es vor und ich gehe oft auch im ersten Schritt, also höre ich in die Organisation rein, ich führe Gespräche mit Mitarbeitern, ja, schaue, dass ich dann gute Mischung aus allen Ebenen und allen Bereichen, die da relevant sind, erwische. Und dann kann es gut sein, dass nochmal ganz andere Themen aufpoppen und das ursprüngliche Thema nicht mehr so relevant ist. Dass es gar keinen Bedarf nach Veränderung gibt, das habe ich jetzt selten. Also man findet schon was. Wenn man ein Problem sucht, findet man auch eins. Also
ja, okay, ja,
eine Expertise von Beratern. Ja?
Ja, ja.
Also, wenn ihr keins habt, zeige ich euch eins, was ihr habt.
Ganz okay. Self-fulfilling prophecy,
würde ich sagen. Ne?
Okay. Du hast eben eine Vokabel reingebracht und ich, alter Linguist, muss dann immer mal nachfragen, wenn du sagst, ich bin systemische Beraterin. Mhm. Oh, hier kommt auch direkt meine niederrheinische SCH-Schwäche raus. Wo ist da die Unterscheidung? Also gibt es systemische und irgendwie lutherische und ultraorthodoxe Berater oder was macht eine systemische Beraterin aus?
Ja, das ist echt, da muss man ein bisschen, ich bin da gut, dass du nachfragst. Also es nennen sich ja sehr viele Kollegen und Kolleginnen systemische Berater. Es ist eher so, dass ich mit einer systemischen Perspektive auf die Organisation schaue, also mit einer Perspektive, die da heißt, ich schaue nicht so sehr auf einzelne Personen, weil meistens kommt bei so einem Thema auch gleich, kommt man gleich auf Menschen zu sprechen und dann höre ich da, der Herr Meier von der Abteilung X, der war immer schon schwierig oder
hier Herr in dem Müller, Bereich. Letzte Folge.
Ja,
war genau. Ganz schwierig.
Ja, der ist ein ja. Das Problem, aber wir verändern jetzt na, um ihn herum mal alles. Aber also das heißt, ich versuche also eben nicht die Individuen, sondern die Beziehungen und die Interaktionen und auch die Muster ein Stück zu erkennen und gemeinsam anzuschauen. Also systemische Perspektive heißt auch, dass man nicht in Ursache-Wirkungsweisen denkt, sagt man so, A hat das gemacht, deswegen kam B raus und nicht C, sondern es geht um zirkuläre Rückkopplungen, Wechselwirkungen, um Prozesse, die sich selber verstärken und so weiter. Und es geht auch nicht so sehr mit meiner Perspektive darum zu sagen, etwas ist richtig oder etwas ist falsch. Und das machen ja schon viele Beratungsorganisationen, dass die schon so den Anspruch erheben, ich weiß, was hier richtig und was falsch ist. Das mache ich nicht, sondern ich sage eher und schaue hin, was ist hier sinnvoll und was ist von Nutzen, was hat welche Bedeutung, weil keine Organisation und damit auch kein Mensch tut irgendwas Sinnloses, auch wenn das noch so sinnlos erscheinen mag. Es geht also, wenn man aus einer systemischen Haltung heraus auf eine Organisation schaut, darum, auch den Sinn hinter dem, was da ist, zu verstehen. Ja? Und das sind so grundsätzliche Dinge. Also ich bin nicht die Expertin, sondern ich sage, die Organisation ist Experte für das Problem, aber ich unterstütze dabei die Muster, die da zu dem Problem führen, beispielsweise zu erkennen. Ja? Genau. Ist das verständlich?
Ich glaube schon, ja. Ich muss noch ein bisschen verarbeiten.
Aber vielleicht noch ja. einen Punkt, der ganz hilfreich ist. Also der Unterschied ist auch, dass ich Organisationen nicht wie eine Maschine betrachte, ja, wo man die Rädchen nur schmieren muss und wo man die Prozesse einfach gut anpassen muss, sondern dass ich Organisationen immer als lebende Systeme betrachte, wenn ich als systemische Beraterin draufschaue. Mhm. Also die sind komplex, so komplex, dass ich eben niemals Expertin sein kann.
Vielleicht kann man ja auch verkürzt sagen, du gehst jetzt nicht hin und versuchst die Menschen zu ändern, sondern du arbeitest immer am System, das die Menschen umgibt. Kann man das so ein bisschen runterbrechen, oder?
Ja, das kommt gut hin. Also ich mag es auch nicht so gerne, wenn man mir jemanden schickt, den ich gesund coachen soll, was natürlich auch passiert. Mhm. Ja. Das kann ja schon manchmal helfen, aber in der Regel sind die Dinge einfach komplexer. Und das, ja, wie du sagst, ich arbeite lieber an der Organisation. Mit den Menschen.
Mhm. Ich glaube, manchmal suchen Leute immer Plug-and-Play-Lösungen. Also bestimmt, wenn du einer Firma dann zeigst, okay, hier sind die Mustern, dann sagen sie, okay, was machen wir dann? Was müssen wir machen? Und wie ich das verstehe, wie ich das gerade verstanden habe, ist das, denn du zeigst ihnen den Muster oder mehrere Mustern an und dann bearbeitet ihr gemeinsam eine Lösung raus. Oder wie läuft der Prozess da?
Ja, genau so ist es. Also ich unterstütze sie dabei, dass sie für sich dann überlegen, welche Alternativen, ja, welche anderen Muster, welche anderen funktionalen, ja, Muster wollen wir etablieren und auch dabei zu schauen, was hat das dann für Auswirkungen? Weil alles, und da sind wir wieder bei Mobile, was sich irgendwo verändert, wirkt sich aus, ja, auf was anderes. Mhm. Also es hat immer auch einen Preis, wenn ich was verändere. Auch wenn wenn ich die Veränderung noch so wichtig erachte, ja. Also, wenn ich eine Abteilung in zwei, ja, unterteile, weil das vom Ablauf her scheinbar jetzt gerade Sinn macht, dann hat es halt den Preis, dass vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter nicht mehr ganz so in seinem Thema drinnen sein kann wie vorher oder seinen liebsten Kollegen nicht mehr neben sich hat und andere Schnittstellen hat, ja, und das kann auch wieder Probleme geben.
Da sind wir vielleicht direkt auch bei einem sehr schönen Thema, weil so schön das ist, dass man seine Vorstellungen hat und seine Prozesse im normalen Leben, kommt ja dann immer doch, ich meine, letzte Folge war ja auch ziemlich darum gestrickt, kommen dann die Widerstände. Mhm. Also das Management hat einen tollen Plan, hat die Change-Expertin eingeladen, Monika legt los. Und dann sind nicht alle happy damit, dass sich Sachen verändern. Und irgendwie kommt mir das auch oft so vor, dass viele Menschen da meist nicht so auf Anhieb so happy sind, wenn Sachen sich ändern. Woran liegt das eigentlich?
Das ist tatsächlich so. Also der Großteil der Belegschaft hat nicht so viel Freude, wenn es darum geht, dass man jetzt was anders macht, ja. Und ich nehme das, ich finde, Widerstand ist Energie. Ja, also ist einfach eine andere Form, Energie auszudrücken. Und mit dem Widerstand versuche ich zu arbeiten. Das heißt, ich höre mir sehr genau an, was die für Bedenken haben, was die für Sorgen haben, die Menschen. Und da stellt man relativ schnell fest, dass die sich tatsächlich Sorge machen, dass das, was da an Neuem von vielleicht dem obersten Management ausgearbeitet wurde, nicht wirklich funktionieren kann. Oder es kommt oft auch so die Aussage, das hatten wir schon mal. Ja, das ist gerade, wenn man langjährige Mitarbeiter befragt, die haben das alle schon mal gemacht, ja, sagen die mir dann. Mhm. Und das heißt, es ist eine ganz natürliche Skepsis da, der sich natürlich auch manchmal in richtigen Widerstand äußert, aber es gehört dazu und ich finde, wenn ich die gut, ich versuche die zu verstehen und dann kann man nämlich auch überlegen, was brauchen die, damit die sich mit dem Neuen ja, auch identifizieren können.
Okay, das ist ja schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also auch, wenn man top-down quasi der Auftrag vergeben wird, dass dort jetzt was passieren soll, dass man trotzdem nicht so wirklich Veränderungen verordnet, sondern dass man wirklich mit den Leuten zusammen eine Veränderung in Gang setzt. Das ist so ein Gedanke. Ich habe in Vorbereitung zu der Folge, darf ich sagen, ich habe mich sehr intensiv mit einem Buch auseinandergesetzt, was uns übrigens unser zweiter Gast, der Peter Pröll, damals, glaube ich, ans Herz gelegt hatte.
Ja.
Das hat einen richtig schönen reißerischen Titel, Change or Die. Ich glaube, reißerischer gibt's das nicht mehr. Ja. Und da gibt's viele schöne Beispiele und auch nette Ansätze, wie Alan Deutschmann mit Veränderungen umgeht. Und unter anderem spricht er da von einem Dr. Dean Ornish, der so ein schönes Zitat bringt: Menschen wehren sich nicht gegen Veränderung, sie wehren sich dagegen, verändert zu werden. Und auch in seiner Methodik hat er so drei Ankerpunkte, die er bringt: Relate, Repeat und Reframe. Und er fängt halt an mit diesem Relate, mit dem Beziehungsaufbau. Und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Du hörst dir die Sorgen an und du hörst genau hin, was von allen Mitarbeitern dann an dich rangetragen wird, um da auch erstmal Beziehungen und Vertrauen aufzubauen und nicht nur diejenige zu sein, die da irgendwie jetzt sagt, in welchen Schritten man jetzt durch den Wasserfallprozess jetzt durchlaufen muss, damit man am Ende am Berggipfel heil ankommt und nicht in die Gletscherspalte fällt.
Ja, genau.
So kam mir das zumindest vor.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses in Beziehung gehen generell, ja, ist in Organisationen nicht ein gut eingeübtes Muster, sondern es geht ja mehr darum zu funktionieren. Und wir sind halt nun mal Menschen und Organisationen bestehen natürlich auch aus menschlichen Wesen. Und die brauchen halt manchmal noch was anderes, ja, als eine ganz glasklare Strategie oder ein fein ausgearbeitetes Ziel. Und das, was ich da mache, das ist eigentlich etwas, was ich, was normalerweise die Führungsebene auch machen muss. Sonst gelingt's auch nicht. Ja, also Mitarbeiter sind ja schon sehr, sehr, die sind da ja sehr genau. Wenn es um einen Veränderungsprozess geht, dann ist derjenige, der diesen Veränderungsprozess anstößt, egal auf welcher Ebene, total im Fokus. Man schaut erstmal, was macht denn er? Ne? Wir sollen uns hier verändern. Das ist meistens die Botschaft oder häufig die Botschaft. Man sagt, was alles anders werden soll. Und die Mitarbeiter denken nicht, dann macht dann Ratter, Ratter, Ratter. Und denken, aha, und was muss er oder sie, die uns das jetzt gerade verkaufen will, eigentlich anders machen? Und was wird er anders machen? Und das ist sicherlich auch aus meiner Sicht ein ganz großer Grund, warum Veränderungsprozesse eben nicht klappen, weil diese Ernsthaftigkeit derjenigen, die das anstoßen, einfach nicht so gegeben ist, dass man auch was sehen würde im Sinne von, dass sie sich auch an die Veränderung, selbst an der Veränderung arbeiten.
Ich würde bei diesem Beziehungsthema gern nochmal einmal nachhaken, weil ich finde, das klingt so gut zu sagen, man muss sich da eine ordentliche Beziehung aufbauen, aber ich frage mich, wie macht man das gut? Man kommt da rein als Externer, also erstmal gefühlt wahrscheinlich für die meisten so als Fremdkörper, und dann sagt man auch noch was sehr Unpopuläres, nämlich hey, Überraschung, bald wird alles anders, und dann ist man ja eigentlich erstmal durch. Wie kriegt man es hin, dass man da eine gute Beziehung aufbaut? Also ich meine, zuhören hast du jetzt eben schon mal genannt, das denke ich, das leuchtet mir ein, dass man die Leute ernst nimmt, dass man das aufnimmt, dass man auch zeigt, dass man damit etwas macht. Aber was sind sonst Möglichkeiten, wie du wirklich diese Beziehung mit diesen ganz neuen, fremden Leuten peu à peu aufbauen kannst, damit Veränderung überhaupt möglich ist?
Ich glaube, da würde ich jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also die Veränderung wird nicht möglich, weil ich mit den Leuten in Beziehung gehe. Also die haben Vertrauen oder gewinnen Vertrauen in mich, wenn ich mit ihnen in Beziehung gehe. Und zwar in Vertrauen in der Weise, dass ich den Prozess gut begleite, dass ich weiß, welche Intervention, welche Maßnahme müssen wir setzen, damit wir hier diese Veränderung gut auf den Weg bringen. Ja? Mhm. Aber was glaube ich, der in Deutschland meint, ist, dass derjenige, der die Veränderung anstößt, also sprich die Führungskraft.
Mhm. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ah, ja.
Okay. Der muss signalisieren, hey, ich, mein Herz und meine Seele, ja, brennen auch dafür, nicht nur mein Kopf und meine Geldbörse oder die der Organisation. Und da haben die ganz feine Antennen. Die merken das sofort, ob das ernst gemeint ist. Also, na, walk the talk oder nicht. Das haben die im Kopf.
Ja. They've got to buy in with their hearts and their bellies, not just their minds.
Ja, genau.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Monika, du hast ein paar Sachen meine Aufmerksamkeit erweckt. Also eine ist die Komplexität. Also wir sprechen vom VUCA-Welt und ja, wo die Komplexität immer schneller steigt. Und dann haben wir vom Ziel gesprochen. Ich habe das so rausbekommen von einigen Quellen jetzt, dass es Komplexität ist mehr so wie eine Reise und dass wir die Leute auf einer Reise vielleicht bereiten, nicht, dass wir ein Ziel haben und dann fertig ist der Change oder Veränderung und dann können wir zurück zu normal oder vielleicht denken wir an Covid, dass wir sagen, okay, wann wird es normal wieder? Glaubst du, dass wir uns verändern müssen, indem dass wir immer für Veränderung bereit sind? Ändert sich die Welt in die Richtung oder in Organisationen, wo wir immer bereit für Change sein müssen?
Also ich meine, was sich schon verändert, ist, das Maß an Komplexität nimmt schon seit vielen Jahren zu, ja, also spätestens seit der Digitalisierung. Und das erfordert natürlich schon, wie du sagst, ein anderes Verständnis von dem, was Change bedeutet, ja. Also es ist nicht so, dass ich ein Ziel habe und einen Plan aufstelle und dann bringt die Monika noch das Konzept dazu, das Design für diesen Prozess und dann starten wir im Januar und im Dezember ist es abgeschlossen. Also diese lineare Vorstellung, die ist in einer komplexen Welt einfach völlig fehl am Platz. Aber es gibt immer noch viele Organisationen, die wünschen sich, dass das so läuft, ja. Mhm. Und hoffen, dass das möglichst reibungslos über die Bühne geht, sagen die dann. Ne?
Okay.
Und aber Komplexität im Außen erfordert auch ein ganz anderes Herangehen. Und da, glaube ich, sind wir schon, wenn wir diesen Stichwort oder das Passwort agil nehmen, sehr nah an dem, was es erfordert. Nämlich schon natürlich die grobe Richtung, ja. Aber man sollte auch in dem, was man sich als Ziel setzt, möglichst flexibel sein, ja?
Mhm.
Also, okay. Und da auf dem Weg gut schauen, wie viel, ich sag immer so, Schleifen, ja? Wo wir immer wieder, wie im agilen Arbeiten auch, wo wir immer wieder reflektieren, was haben wir getan? Hat es gewirkt? Ja, hat gewirkt. Also, was machen wir jetzt? Dass man sich Schritt für Schritt iterativ ranarbeitet.
Okay.
Ja. Und dass man vor allem, und das ist das, was halt notwendig ist, was Organisationen nicht so gut können, wirklich neue Muster etabliert und bereit ist, Altes über Bord zu werfen und umzulernen. Ja. Und das gelingt ja nicht allen Organisationen gleichermaßen, weil das ist natürlich etwas, eine Organisation ist ja etwas Starres, ja.
Wobei
Qualität.
Mhm. Wobei das ja noch nicht mal ein Organisationsproblem ist. Ich meine, das, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder auf Deutschmann zurückkomme, ne? Aber ich meine, er beginnt ja damit zu sagen, so, es gibt so zahlreiche Studien, die zeigen, 9 von 10 Menschen kriegen es nicht hin, sich zu ändern, selbst wenn sie das Risiko eingehen, draufzugehen. Also hat dann so Beispiele von Herzrisikopatienten, die dann einfach ihre Essgewohnheiten nicht hinkriegen, umzustellen, obwohl sie daran verrecken werden in irgendwie einem Monat oder zwei und so. Und in der Tat Veränderung, es kommt irgendwo später, glaube ich, nochmal vor, wo er sagt, das ist eigentlich ein paradoxer Prozess, weil man sich darauf einlässt, neue Ideen oder Praktiken umzusetzen, die einem zuvor total unlogisch oder vielleicht sogar verrückt vorkamen. Also es ist einfach ein riesen Kraftakt, sich auf diese Veränderung einzulassen. Und das sind Menschen nicht gewohnt. Also viele, ja, das ist nicht unbedingt die Natur, ne? Also das System sträubt sich immer so ein bisschen gegen Veränderungen. Es strebt irgendwie Kontinuität an. Das ist irgendwie so ein bisschen in unserer DNA. Das ist echt tricky und, glaube ich, eine Fähigkeit, die man sehr hart auch irgendwie pflegen muss.
Monika, Christo, du hast das irgendwie etwas erzählt. Das für mich war sehr interessant, aber dann die Frage für mich ist rausgekommen. Man braucht Energie, viel Energie, eine Veränderung durchzusetzen. Monika, hast du jemals gemerkt, dass manchmal es gibt einen besseren Zeitpunkt, einen Change durchzusetzen oder einen schlimmer oder wann, wo man weniger Energie reinsetzen muss oder
Also ich erlebe schon auch so, dass das immer ein Kraftakt ist. Warum? Mhm. Weil das ja in der Regel immer ein, sag ich mal, Umbau, eine Veränderung bei laufendem Betrieb ist. Ja? Mhm. Du musst ja, das operative Geschäft muss ja weiterlaufen. Mhm. Und wenn jetzt noch so ein Change dazu kommt, ja, das heißt, ich muss quasi den operativen Prozess im Gange halten und das verändern. Und das ist genau ein Knackpunkt, dass dann, es kommt ganz oft zu einer Entkoppelung von dieser Change-Initiative und dem operativen Geschäft. Und es hört sich dann so an, dass die Leute, die in vielen Workshops sich gemeinsam Gedanken machen, also das ist so mein Herangehen, dass ich da wirklich versuche, alle Ebenen mit einzubinden und alle Ideen und alle Energie auch zu nutzen und die Weisheit, sage ich immer, zu nutzen. Und dann hat man da was erarbeitet und dann gehen die zurück, ja, ins Tagesgeschäft und dann bleibt der Change liegen.
Und der Zauber ist verflogen.
Genau, und dann kann man sich ja schon sehr kritisch die Frage stellen, was ist denn wirklich wichtig, ja? Weil es geht nur ums Überleben. Eine Organisation tut ja nichts anderes, als permanent zu überlegen, wie kann ich als Organisation überleben. Und das ist natürlich dann schon eine spannende Frage, wenn das nicht zusammenpasst, das, was man an Veränderungsvorhaben sich vornimmt und das, was im Operativen ist, dann ist der Change in der Regel zum Scheitern verurteilt.
Und jetzt in Zeiten von Corona, also dass es der Bedarf ist da, man müsste sich, also am Anfang Corona müsste sich ganz schnell verändern und wahrscheinlich nochmal und je länger das dauert, dann nochmal, dann wird, das ist so ein Notmodus oder so was, wo ja, das Bedarf ist da oder es ist notwendig und dann geht es einfacher oder Energie ist da, dann schneller umzusetzen.
Ja, und das finde ich nämlich genau das, was wir auch lernen in Corona, durch Corona ist, dass wir sehr wohl uns ziemlich schnell anpassen können. Ja, also das ging von heute auf morgen, ja, dass alles auf Telearbeit umgestellt hat und die Leute hatten am Anfang auch das Gefühl, so haben sie mir das berichtet, dass sie echt noch besser gearbeitet haben als jemals. Ja, es wurde ganz viel Energie frei. Die Frage ist nur, wie lange hält es an? Hm. Ne, das könnte zum neuen Muster führen, ja? Aber wenn die Rahmenbedingungen sich wieder verändern, befürchte ich, dass man wieder in den alten Trott zurückkommt.
Ja, wobei es vielleicht auch clever wäre, für Unternehmen einfach auch ja, so einen Mut oder Antennen zur Veränderung zu haben, auch wenn nicht gerade irgendwie rotes Licht auf der Enterprise ist, ne? Also sich bewusst in regelmäßigen Abständen mal auf Veränderungen einzulassen und wirklich ganz neue Projekte anzugehen. Also wieder über IBM reden, die irgendwann dann festgestellt hatten oder hatten dann eine neue Leitung und die hat dann mal analysiert, wie der Laden läuft und gemerkt, unsere besten Leute, beispielsweise jetzt auch im Management, sitzen eigentlich auf den Projekten, die ganze Zeit nach Standard F laufen. Hm. Und die Neuentwicklungen, da sitzen dann nur die Rookies. Und eigentlich sollte es andersrum sein, weil die Investitionen in die neuen Projekten, die noch nicht finanziert, die noch nicht laufen, die sichern halt auch die Zukunft ab und haben dann da zum Beispiel an dieser Systematik geschraubt. Ich würde aber jetzt noch mal einen Schwenk machen zu einem anderen hochspannenden Thema, das du im Vorgespräch aufgebracht hast. Da sprachst du darüber, was ist der Unterschied zwischen Agilität und Systemtheorie? Und da hast du eine, wie ich fand, sehr spannende These. Könntest du die noch mal erzählen? Also irgendwas mit Pferden, Bibi und Tina.
Oder so. Ich muss da ganz kurz aber noch ausholen, ja. Also gerne. Es hat so einen persönlichen Hintergrund, weil systemische Beraterin zu sein, das kann bei einer Organisation Anklang finden, aber es kann total abstoßend sein. Also diese systemische Arbeit, die seit vielen Jahrzehnten sehr, sehr wirksam auch ist in den Organisationen, die wird nicht immer gleichermaßen gescheckt. Und ein Kollege von mir meinte mal so salopp, jetzt ist das, die systemischen Berater, die sind jetzt endgültig vom Markt, werden die gepflegt, weil das wirkt alles nicht, was die machen. Ja? Und wir sind jetzt agil und wir arbeiten ganz anders. Mhm. Und das ist das, was meine These jetzt deutlich macht. Ich sage, Agilität ist ein trojanisches Pferd für die Systemtheorie. Also im Grunde genommen, wo liegt der Unterschied? Also Systemtheorie klingt nicht so schick wie Agilität oder agiles Arbeiten oder agiles Verändern, aber im Grunde genommen macht systemtheoretische Arbeit nichts anderes aus, als eben in kurzen, iterativen Schleifen zu arbeiten, ja, immer wieder zu reflektieren, was haben wir gemacht, die relevanten Umwelten mit einzubeziehen, ist ein ganz wesentlicher Teil, wenn man systemisch arbeitet. Und ja, im Grunde genommen ist es so, dass es nicht so anders ist wie agiles Arbeiten. Also eigentlich gibt es das schon lange, ja, dass man sich überlegt, okay, welche Umwelten haben wir, wer hat welche Anforderungen an uns und was müssen wir tun, wie können wir uns anpassen. Man probiert es aus, man reflektiert es und macht es wieder, so wie ich es vorhin schon erzählt habe. Also es ist kein großer Unterschied, aber es ist nicht so schick.
Okay, ja, der Begriff, der klingt auch so nach Luhmann, ne?
Ja, genau, der ist schwer zu verstehen, ne?
Ja.
Und das ist halt so, dass diese ganzen agilen Methoden, ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die sind ja alle, die kommen ja recht gut an und da kann man die Leute irgendwie auf den Kurs schicken und dann kommen die zurück und wissen, wie man dann Scrum oder Kanban oder was auch immer macht. Aber die Theorie fehlt dazu. Weil eine Methode alleine ist halt einfach nicht wirksam. Man muss schon wissen, wozu, ne? Und brauche ich das und wie kann ich das sinnvoll einsetzen? Und wenn man dann jetzt zwanghaft überall Agilität verlangt, dann wird es schwierig.
Ja, beziehungsweise wenn sich rein auf die Methodiken beschränken. Ne? Genau. Also ich meine, das Thema Menschenbild kommt ja da noch ins Spiel. Ich will jetzt nicht das böse Wort Mindset wieder sagen, da kriege ich dann hinterher wieder am Deckel. Ich kann es auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Aber ich meine, ein korrektes Menschenbild finde ich da schon wichtig. Also dieses Theory X, Theory Y, was wir auch beim Beta-Kodex häufig gehört haben, was auch lustigerweise hier beim Change or Die Deutschman vorkommt. Das halte ich schon für wichtig. Ne? Also Theorie X, um das nochmal zu sagen, ist so ein bisschen, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ja, Menschen wollen nicht arbeiten, Menschen sind eigentlich faul und Menschen brauchen Belohnung oder Druck, damit sie überhaupt irgendwie Sachen beschissen kriegen, sage ich jetzt mal. Und Siri Y sagt halt, also dass das totaler Nonsens ist, dass eigentlich, wenn so mal erst die Basisanforderungen erfüllt sind, dann suchen die Leute halt Anerkennung und wollen was erschaffen, wollen kreativ sein und ja, also dass das eigentlich die Sachen sind, die Menschen antreiben. Ist das auch häufig noch ein Teil bei Change-Projekten oder dass das häufig auch der Auftrag ist, einfach diese Art von Blick zu ändern?
Naja, hinter jedem Verhalten steht eine Haltung, ja. Also und es macht vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle Sinn zu fragen, was für Haltung haben wir eigentlich den Mitarbeitern und den Menschen in unserer Organisation gegenüber? Und vielleicht ist es gar nicht so sehr notwendig, über dieses Menschenbild zu sprechen, weil das ist irgendwie jeweils eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja. Was auch immer man glaubt, man kriegt es. Ja, ob man an X glaubt, dann kriegt man X, wenn man an Y glaubt, kriegt man Y. Also von daher.
So einfach ist das.
Ja, es ist sehr schwer, darüber zu diskutieren. Ja,
ja, ja.
Man kann es nicht sagen. Ja. Und wenn ich es jetzt nochmal so aus der systemischen Perspektive betrachte, dann würde ich eher sagen, wenn eine Organisation sagt, ja, wir sind doch schon eher, wir haben schon eher mehr Leute, die nicht so von alleine laufen, ja. Also die muss man schon ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche, ja, also
ja, also X-Menschen.
Ja, die muss man schon ein bisschen vernünftig führen, ja, weil sonst laufen die.
Ja.
Dann würde ich jetzt weniger hergehen und sagen, was hast du denn jetzt für ein schlechtes Menschenbild? Und das ist ja völliger Blödsinn, ja. Da würde ich mir jetzt den Finger schneiden, weil das macht keinen Sinn, sondern ich würde eher sagen, so, okay. Ja. Und was habt ihr aufgrund dieses Menschenbildes oder aufgrund dieser Annahme, ja, die ihr habt über eure Mitarbeiter, hier in dieser Organisation eigentlich so an Routinen und Praktiken etabliert? Das heißt, ich würde hier jetzt in diese organisationalen Glaubenssätze reingehen und schauen, welche Praktiken sind daraus entstanden. Weil da ist dann sicherlich sowas wie, beispielsweise, dann gibt es Zielvereinbarungsgespräche einmal im Jahr oder es gibt Boni, ja. Und darüber, das wird dann spannend. Weil das macht einen Unterschied, ob es die gibt oder nicht. Und dann ist das Menschenbild gar nicht mehr so relevant, sondern eher so, wozu führt das? Ja.
Da stelle ich mir aber auch schwer vor, da irgendwas zu verrücken, wenn da erstmal so Haltungen drin sind. Das stelle ich mir hart vor. Aber das ist wahrscheinlich oft nicht der Auftrag, sondern eher was entsteht. Wie du eben meintest, man kriegt einen Auftrag und auf einmal arbeitet man aber an einem ganz anderen Ziel, das sich dann bei näherer Betrachtung erst ergibt. Das könnte vielleicht so ein Kandidat sein dafür.
Ja, aber Chris, also es ist ja im Grunde genommen so, ich frage ja dann schon, wenn ich einen Auftrag habe, mit welchen, wo kann man ansetzen, damit das Problem gelöst wird? Ja, das verstehe ich schon so auch aus meinem Auftrag, das mit herauszuarbeiten.
Ja.
Und wir können ja die Menschen nicht ändern. Ja, ich kann auch den Vorgesetzten, der so denkt, über seine Leute nicht ändern und sagen, ne? Aber wir können solche Managementpraktiken verändern. Wir können von heute auf morgen beispielsweise sagen, wir machen keine Jahresmitarbeitergespräche mehr. Ja, wir schaffen die Boni ab. Es gibt Dinge, die kann man beeinflussen im Sinne von, da kann man sagen, wir machen es oder wir machen es nicht. Aber wir können nicht die Stimmung in der Organisation oder die Art, wie man miteinander umgeht, das kann man nicht aufoktroyieren, das kann man nicht verändern in der Weise, sondern es ist dann eher
so. Ja, aber ich glaube, so was Ähnliches hatte ich auch, jetzt bin ich wieder bei IBM, wo die auch so diese Budgetverantwortung, wo die dann gesagt haben, wir sagen jetzt einfach mal, jedes Department darf 5.000 Euro können die einfach einsetzen, was die für richtig halten. Und dann sind die damit das erste Mal zum CFO gegangen und dem ist erstmal die Kinnlade komplett auf den Tisch gefallen, weil er meinte, habt ihr eigentlich ein Rad ab? Das sind zusammengerechnet irgendwie 150 Millionen oder so an Kohle, die ihr jetzt gerade mal rausballert auf eine Wette, dass die Leute schon das Richtige machen werden. Realität hat dann gezeigt, die Wette ging total auf und die haben sogar weniger ausgegeben. Ne? Also so kann man dann auch einfach mal so ein bisschen Rädchen zum Drehen bringen.
Ja, genau. Ja. Wunderbares Beispiel. Da kann man wirklich was verändern, ja. Und da muss dann kein Mitarbeiter irgendwie einen Preis dafür zahlen im Sinne von, Ja, also und da gehen die Mitarbeiter auch in der Regel leichter mit. Ja, also wenn man sagt, hier müsst ihr jetzt mal besser zusammenarbeiten mit der Abteilung Y.
Ja, ja. Weil, genau, änder doch mal bitte dein Menschenbild.
Ja, oder genau.
okay. Genie-Zwinker. Ting. Okay. Alles klar.
Genau.
Ja. Ja. Wunderbar.
Also ja, Monika, Mensch, ich wollte noch mal was dazu sagen zu seiner trojanischen Pferd, zu deinem. Ich habe am Anfang meiner Neugierigkeit, dass ich erstmal die Agile-Welt gefunden habe, dann habe ich mich viel mit dem Themen Kubernetes auseinandergesetzt und da vom Stafford Beer und es ist auch basiert auf dieses systemische Theorie und was ich jetzt in der letzten Zeit lese und das wäre Theorie, dass die Komplexitätstheorie sind mehr passend als diese systemische Theorien. Weil das eigentlich ein ganz nicht ganz anders, aber das ist hat andere Auswirkungen aus ein System, das zu betrachten. Also ich bin auch neu in meine, also ich lese mehr und mehr lese. Also ich habe meine Meinung ist noch nicht geändert, aber das ist so die Arbeit von David Snowden. Da ist einer, der spricht viel vom Komplexität. Ich glaube auch Ken Sutherland. Er ist auch spricht viel von Komplexitätstheorie und deswegen, ich glaube, das ist vielleicht interessant, weiter da reinzuschauen.
Entschuldigung, das verstehe ich gerade gar nicht. Vielleicht könnt ihr mich mal ein bisschen abholen. Was ist denn jetzt der Unterschied von der Komplexitätstheorie zur Systemtheorie? Ich bin gerade vollständig abgehängt.
Ja, ich meine, im Grunde genommen sind jetzt beides einfach mal nur Theorien, ja? Ja. Und wenn eine Theorie hilft, dann ist sie wirklich gut, ne? Und ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied ist, weil auch die Systemtheorie geht davon aus, dass alles sehr komplex ist. Ein System an sich ist komplex. Das ist das Wesen meines Verständnisses. Ja, wenn ich mit einer Organisation zu tun habe, dann habe ich jetzt mit einem komplexen System zu tun. Und das Gleiche macht Dave Snowden. Der hat dieses wunderbare Feinfein-Modell da entwickelt, wo er einfach sagt, es ist wichtig, dass wir heute unterscheiden, ist ein Problem einfach, kompliziert, komplex oder chaotisch. Der hat diese vier Ebenen. Und es ist tatsächlich total wichtig, ja, immer wieder zu überlegen, um welches Problem handelt es sich jetzt gerade. Und es ist für mich, da gibt es keinen Unterschied, oder da gibt es jetzt nicht irgendwie so das eine und das andere, sondern für mich gehören die beide zusammen. Also,
Er beschreibt, dass es Systemtheorie, in Systemtheorie ist es egal, ob das, welcher Kontext das Problem ist oder wo die Organisation sich befindet. Und Komplexität, dann wir dann schauen, okay, was ist Kontext, wo sind wir? Und dann gibt es dann unterschiedliche Vorgehensweise.
Interessant. Würde ich mal widersprechen. Kontextbezogenes Arbeiten ist ein Kern, ja, der Systemtheorie. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass sich diese Menschen, die da behaupten, sie haben etwas erfunden, dass die sich gerne gegenseitig so ein bisschen, ja, die Butter vom Brot nehmen wollen. Also mir ist das relativ wurscht, weil ich denke, es sind Methoden. Und ob der eine dann mehr Recht hat wie der andere oder dass man sagt, das ist nicht wichtig und das andere schon, weiß ich nicht. Also für mich, kontextbezogen, Joshua, das ist das Zentrale. Weil wir sind immer kontextbezogen. Wir verhalten uns ja also immer kontextbezogen. Ne?
Ja, beziehungsweise für mich wäre die Frage, was macht man jetzt mit der Erkenntnis? Ne? Also inwieweit mache ich dann jetzt eine andere Aktion damit? Das ist genau. Mir dann auch noch nicht. Aber so Gelehrtenstreits kenne ich auch noch sehr gut aus, auch aus der Linguistik. Irgendwie ist jetzt die Syntax wichtiger oder die Semantik und so letztendlich so, who cares? Also ist beides braucht es, damit wir uns verständigen können, ne? Weil liebe Leute, ich gucke gerade ein bisschen auf unsere Timebox und wir haben sie seit 3 Minuten gesprengt. Ich fand es super spannend, unser Gespräch. Oder Joshua, hast du gerade noch eine Anschlussfrage zum letzten Punkt, da ich dich jetzt zu sehr unterbrochen?
Nee, ich glaube, das ist okay. Wunderbar. Ich glaube, dass erstmal Austausch ist gut und dann, dass man durch Diskutieren, Unterhaltung, also Dialog, kommt man auch an neue Lösungen oder löst denn richtige Informationen für mich oder für dich vielleicht, für euch und hoffentlich bei unseren Zuhörern. Aber ja, für mich war das Gespräch auch spannend und danke, Monika, dass du da warst und uns erzählt von deiner Arbeit und dass wir besser verstehen, wie ein Change-Prozess läuft. Und ja, vielen, vielen Dank.
Genau, auch von meiner Seite.
Ja, ich danke euch beiden. Es war mir ein Vergnügen. Es war sehr schön und spannend. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder.
Auf jeden Fall. Sehr gerne. Genau. Wir haben ja eh noch so einen kleinen Zirkel, in dem wir uns regelmäßiger mal austauschen. Da freue ich mich jetzt auch bald auf den nächsten Austausch von, ich weiß gar nicht, ob wir dann thematisch, aber letztendlich ist ja auch so ein bisschen aus dem Beta-Kodex ist eine kleine Subgemeinschaft entstanden, die ich sehr genieße für den Gedankenaustausch und dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Deswegen auch nochmal danke an die anderen Mitglieder des Geheimzirkels, dessen Name nicht genannt wird. Also lieber Tobi, lieber Horand, vielen Dank. Und vielen Dank, Monika, für deine Zeit heute und deine Gedanken. Das war super.
Ja, ich danke euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend.
Alles klar. Liebe Hörer, ich sag auch schnell nochmal, gebt uns Feedback, beispielsweise per E-Mail an post@dailyofthemonth.de und ansonsten regelmäßig auf unserer Webseite reinschauen mit demselben Namen und damit
und,
sagen
und
wir
Chris,
tschüss.
Und Chris, was haben wir für ein Thema für nächstes Mal?
Oh, ja, gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, es geht um das hier.
Ah, die Stille.
Genau. Und was daran auch Gutes und was für ein Potenzial in der Stille liegen kann, darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Das wird, glaube ich, eine leise Folge. So, in dem Sinne, wir müssen Schluss machen. Gleich wird hier abgeschlossen in unserem Remote-Studio und bevor der Hausmeister kommt, müssen wir hier alle raus. Also, mach's gut, viele Grüße nach München, Monika.
Mach's gut.
Ja,
und bis
danke.
Bald. Tschüss.
Ciao.
Ich habe mir nämlich extra auch das griechische Wort für Veränderung geben lassen. Alahi.
Okay. Da habe ich mir auch etwas gesagt.
Bitte prüfe es gegen. Nicht, dass das hinterher heißt, irgendwie lustiger Elefant mit Hut oder so.